Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtserie durch den zweiten Petrusbrief. Darum schlag gerne die Heilige Schrift mit mir auf zum zweiten Petrusbrief. Zweiter Petrus Kapitel 3. Wir lesen miteinander die Verse 8 und 9. Zweiter Petrus Kapitel 3, die Verse 8 und 9. Und hier schreibt der Apostel Petrus, inspiriert vom Heiligen Geist: Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Wir preisen dich, unseren ewigen und so geduldigen Gott, und wir rühmen dich, dass du über alle Zeiten hindurch herrschst und dass dein heiliger Wille geschieht und dass du alle rettest, die Buße tun. Und so, Herr, schenke uns jetzt deinen Geist, dass wir demütigen Herzens dein Wort studieren und in rechter Weise aufnehmen, was du durch deinen Geist zu uns als Gemeinde sagst. Und so schenk uns jetzt deine Gnade zum Glauben, zum Begreifen und Herr auch zum Tun deines Wortes. Wir bitten all dies um Jesu Willen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir hörten, dass in der letzten Zeit, so lehrte uns Petrus, dass in diesen letzten Tagen der Heilsgeschichte falsche Christen auftreten. Diese glauben nicht mehr an das Kommen Christi zum Gericht. Sie erwarten Christus nicht mehr. Sie glauben nicht, dass das Gericht kommen wird über diese Welt. Und deshalb leben sie so ganz unbekümmert in ihren Sünden. Und sie kehren nicht um und sie lassen nicht ab von ihren Sünden. Sie sagen sich selbst und sie sagen anderen, es kommt das Ende der Welt nicht, es bleibt alles so wie beim Alten, der Tag des Herrn kommt nicht. Doch wir hörten auch, wie der Apostel Petrus dieses Denken als Irrtum entlarvt. Er führt zum Beispiel an, dass die Welt durchaus schon einmal unterging durch die Flut. Einmal ging sie unter im Wasser und sie wird noch einmal untergehen im Feuer. Gott wird kommen zum Gericht über alle, die gottlos leben. Petrus kämpft also darum, noch einmal am Ende seines Lebens den Christen das bewusst zu machen. Das dürft ihr nicht vergessen, dessen müsst ihr euch bewusst sein. Ihr müsst stets daran denken, wir müssen in steter Erwartung leben. Der Herr wird erscheinen zum Gericht mit Feuer über alle Gottlosen. Also leben wir nicht gottlos in unseren Sünden, sondern in Gottesfurcht, in Heiligung, in Reinheit, in wahrer Buße. Die Spötter sagen, der Herr kommt nie, aber wir Christen erwarten ihn. Die Sache ist nur die, auch für uns Christen, wir warten schon lange. Und manche fragen sich vielleicht, warum verzögert sich das gefühlt für uns so? Warum zieht sich das so lange hin? Warum erscheint der Herr denn noch nicht? Denn wir sagen, es ist höchste Zeit. Die Spötter treten auf. Sie sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Und er kommt aber nicht und es passiert nichts. Und diese Spötter werden nicht der Lüge gestraft. Sie können spotten und der Herr kommt nicht zum Gericht. Wann, Herr, wann wirst du erscheinen? Nun, auf diese Frage geht der Apostel Petrus nun ein und er spricht seelsorgerlich als Hirte zu den Christen und er erklärt ihnen, warum dies so ist. Und er erklärt es ihnen anhand von zwei Gründen, warum es eben keine Verspätung auf Seiten Gottes ist. Es hat etwas mit seinem göttlichen Wesen zu tun, nämlich erstens mit seiner Ewigkeit und zweitens mit seiner Langmut. Dass der Herr noch nicht erschienen ist zum Gericht und hat etwas mit seinem Wesen zu tun. Und das wollen wir uns heute Morgen anschauen. Erstens, die Ewigkeit des Herrn. Der Herr untersteht nicht der Zeit wie wir. Vers 8. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Wieder spricht der Apostel Petrus die Christen als Geliebte an. Sie sind Geliebte von Gott schon vor Grundlegung der Welt und sie sind Geliebte vom Apostel Petrus. Dies eine sei ihnen nicht verborgen, Geliebte. Also während den Gottlosen Dinge verborgen sind, wir haben gelesen in Vers 5, dass den Spöttern gewisse Dinge verborgen sind, so aber nicht den Geliebten Gottes, ihnen offenbarte es. Wie wir lesen in Psalm 25, Vers 14, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Der Herr zieht ins Vertrauen, er offenbart sich den Seinen, dass sie nicht in Unwissenheit sind. Gott offenbart sich und belehrt die, die ihn fürchten, auf dass sie nicht unwissend sind. Und eine Sache sollen sie nicht vergessen, könnte man noch übersetzen. Dieses eine soll euch in Erinnerung bleiben. Dieses eine soll euch nicht verborgen sein, das sollt ihr nicht vergessen, sondern stets vor Augen haben, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also, die Christen sollen den Herrn in rechter Weise erkennen. Zu sagen, Gott würde sich verspäten, ist ein fataler Irrtum, denn, und das müssen wir lernen, Gott untersteht überhaupt nicht der Zeit, so wie wir es tun. Also wir alle müssen uns nach der Zeit richten. Also wir kommen zu spät, weil wir es nicht geschafft haben, uns nach der Uhrzeit zu richten und wir sind vergänglich, wir sind der Vergänglichkeit unterworfen und die Zeit läuft uns davon. Aber Gott untersteht nicht der Zeit. Gott war schon, bevor es Zeit überhaupt gab, existiert er, er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Wort existiert ist schon eine falsche Beschreibung für Gott, weil das bedeutet, er kam irgendwann ins Dasein. Etwas existiert, etwas wurde geschaffen, herausgerufen, gebildet. Aber Gott existiert nicht. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist kein Wesen wie wir. Gott schuf die Zeit. Wir lesen in Genesis Kapitel 1, Vers 14, und der Herr sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden und zu scheiden zwischen Tag und Nacht, und sie werden dienen als Zeichen und zur Bestimmung der Zeiten und Tage und Jahre. Gott war schon, ehe es Zeit gab. Und er untersteht auch nicht der Zeit, wie wir ihr unterstehen. Er hat alles geschaffen und er kontrolliert die Zeit und nicht die Zeit ihn. Das heißt, er kann per se gar nicht zu spät kommen. Er kann nicht zu spät kommen, denn sonst würde die Zeit über ihm stehen und die Zeit würde ihn bestimmen. Und er müsste sich nach der Zeit richten. Nein, die Zeit richtet sich nach seinen Befehlen. Aber wir sehen das so deutlich, zum Beispiel in Jesaja Kapitel 38 oder 2. Könige 20, wo der Herr dem Hiskia, der da im Begriff war zu sterben, ein Zeichen geben will dafür, dass er seine Lebenszeit erweitern wird. Und als Zeichen dafür lässt er die Schatten an der Treppe, die wie so eine Sonnenuhr fungiert, den Schatten lässt er rückwärts laufen. Als Zeichen dafür, wenn ich will, lasse ich die Zeit zurückdrehen. Und ich gebe dir weitere Lebensjahre, Hiskia. Man sich das vorstellen oder denkt einmal an Josua 10, wo die Sonne stillsteht und die Zeit ist wie eingefroren. Die Zeit wird angehalten. Oder im Neuen Testament, wo der Herr Jesus sagt, dass Gott um der Auserwählten die Tage verkürzt. Also Gott herrscht über die Zeit und die Zeit nicht über Gott. Gott hat vollkommene Kontrolle über die Zeiten. Und zu meinen, Gott würde der Zeit unterstellt sein und darum irgendwie zu spät kommen können überhaupt, ist ein gewaltiger Irrtum. Als sei die Zeit ihm nicht unterstellt und als hätte er sie nicht geschaffen. Zu spät kommen geht gar nicht bei Gott. Er ist nicht in der Zeit wie wir. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Petrus spielt hier vermutlich an auf ein Wort von Mose. Ein Gebet von Mose, das wir finden im Psalm 90. Da heißt es in diesem bekannten Psalm ab Vers 2, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehre zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie hinweg, und sie sind wie ein Schlaf, sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost. Also für uns Menschen vergeht vielleicht ein Tag schnell, so eine Nachtwache oder der gestrige Tag, der schnell vorbei. Aber 1000 Jahre sind für uns eine ganz lange Zeit, es sind viele Generationen. Und wir spüren, dass wir sind der Zeit unterstellt, denn wir sind vergänglich, uns läuft die Zeit davon, wir sind zeitlich, unsere Lebenszeit ist begrenzt, wird weniger, wird knapper. Aber Gott, er ist ewig. Er war von Ewigkeit, er hat keinen Anfang und kein Ende. 1000 Jahre sind wie nichts vor ihm. Denn was sind denn 1000 Jahre im Vergleich zu der Ewigkeit? Es macht keinen Unterschied, ob nun ein Tag oder 1000 Jahre. Gott ist keinem Zeitempfinden unterworfen wie wir. Es heißt in Jesaja 57, Vers 15, denn so spricht der Hohe und der Habene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Wo wohnt Gott? In Ewigkeit. Gott ist nicht der Zeit unterstellt wie wir irdischen Menschen. Er wohnt in der Ewigkeit. Das heißt auch, Gott schaut gleichzeitig auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart und die Zukunft. Für ihn gibt es dieses nicht, dass er irgendwie in die Zukunft schauen müsste. Für ihn ist die Zeit nicht wie ein Lineal, man erwartet, was morgen kommt. Gott steht über der Zeit. Wenn dem nicht so wäre, dann wäre er selbst zeitlich, aber er ist ewig. Dieses Denken, dass Gott der Zeit irgendwie unterstellt wäre, ist ziemlich verbreitet im Denken vieler Menschen. Auch wenn Leute versuchen, die Erwählungslehre irgendwie zu erklären, dann tun sie so, als dann sagen sie, Gott wusste schon vorher, wer sich entscheiden wird für ihn. Er hat in die Zukunft geschaut und darum wusste er, wer sich für ihn entscheiden wird, und die hat er dann erwählt. Nein, aber Gott schaut nicht in die Zukunft. Weil das hieße, Gott würde etwas schauen in der Zukunft und dann etwas dazulernen. Hast du begriffen, dass Gott allwissend ist? Gott kann nicht lernen. Gott lernt nicht dazu. Er weiß unlängst alles, was in der Zukunft passiert, weil er selbst alles bestimmt und alles leitet und alles übersieht. Er ist allwissend. Er bestimmt die Zukunft. Wir lesen im Psalm 139, Vers 16, da sagt David, in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen war. Als noch keiner von ihnen war. Gott ist genauso präsent in der Zukunft, wie er es in der Gegenwart oder in der Vergangenheit ist. Verstehst du das? Nein, es übersteigt unser Verstehen. Bei weitem. Denn wir denken zeitlich, aber Gott nicht. Wir müssen uns nach der Zeit richten. Wir müssen uns beeilen. Wir kommen zu spät und die Uhrzeit richtet sich nicht nach uns. Aber Gott ist zeitlos. Wir sagen, Gott, das dauert doch schon so lange für uns und wir werden ungeduldig. Gott, es ist doch schon höchste Zeit. Kommen deine Pläne denn überhaupt noch zustande? Und manche denken, ja, verzögert sich der Herr vielleicht. Nein, Gott lebt zeitlos und alles ist seinem ewigen Plan unterworfen. Und in seiner ewigen Perspektive sieht er alles und er kann nicht in Zeitnot geraten. Er kann nicht. Weißt du, wir geraten unter Zeitdruck auch, weil wir vielleicht eine Arbeit abgeben müssen oder irgendwas erledigen müssen oder so. Das gibt es bei Gott nicht. In majestätischer Ruhe auf seinem Thron geschieht alles zu seiner Zeit, wie er es will. Zu meinen, Gott würde sich verspäten, ist ein grundlegend falsches Denken. Die Zeit ist nicht außerhalb seines Machtbereichs. Der Herr Jesus wird also genau in dem Moment kommen, den Gott in seiner ewigen Vorsehung bestimmt hat. Und wenn etwas lange dauert, gefühlt für uns Menschen, dann ändert das nichts an Gottes ewigen Versprechen. Er wird es pünktlich halten, so wie er es sich vorgenommen hat. Gott kommt niemals zu spät. Und darum ist für Gott ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also hör auf, Gott in deine Zeitkategorien zu stellen und von Gott zu denken, als sei er ein Mensch. Aber die Frage bleibt jetzt dennoch, warum macht Gott das denn so? Also warum wartet er jetzt schon viele Jahre, ja schon Jahrtausende, warum lässt er die Christenheit so lange warten, wenn er doch jederzeit kommen könnte, wenn er wollte? Und hier gibt uns Petrus nun eine zweite Antwort, die ebenfalls mit Gottes Wesen zu tun hat. Gott hat mit seinem Warten, Abwarten etwas weitaus Größeres vor, als bloß unsere Geduld auf die Probe zu stellen. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, die Langmut des Herrn. Der Herr verzögert nichts, er ist vielmehr geduldig. Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Die Tatsache also, dass Christus nicht sofort wiederkommt, hat etwas mit Gottes Gnade zu tun, nämlich mit seiner gnädigen Langmut, das heißt seiner freundlichen Geduld mit Sündern. Alles Warten ist einzig und allein Gottes großer Langmut zuzuschreiben. Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Das Wort zögern hier bedeutet so viel wie sich verspäten, etwas versäumen oder vertrödeln. Aber das ist nicht der Fall bei Gott. Das ist viel zu menschlich gedacht. Gott würde etwas verzögern oder etwas versäumen. Ja, wir Menschen versäumen ständig Dinge. Denk einmal nach, warum du vielleicht Dinge versäumst oder verzögert hast. Also warum kommst du vielleicht zu spät? Das kann einmal sein, weil dir die Sache gleichgültig ist, weil sie dir nicht wichtig genug ist. Und deswegen versäumst du das. Es kann aber auch sein, dass du eine Sache einfach verpasst, weil du verplant bist, weil du vergesslich bist. Können diese Gründe jemals bei Gott der Fall sein? Oder vielleicht versäumst du oder verpasst eine Sache, weil du verhindert wirst. Also du wirst davon abgehalten und du bist einfach machtlos. Höhere Umstände, ich hab's nicht geschafft. Kann das jemals der Fall bei Gott sein, dem alle Macht gegeben ist, der alles geschaffen hat? Oder es liegt einfach an uns selbst. Wir sind selbst zu faul und zu disziplinlos. Wir stehen uns selbst im Weg und wir können uns nicht überwinden, weil wir einfach zu träge sind und deswegen versäumen wir etwas. Könnte das jemals bei Gott der Fall sein? Nein, es gibt keinen Grund, warum Gott etwas verzögern sollte, es sei denn, er selbst entscheidet sich dazu und er hat einen guten Grund. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es etliche für ein Hinauszögern halten. Das ist nicht der Grund. Genau das Gegenteil ist der Fall. Er hält sich selbst ganz bewusst zurück. Warum? Weil er langmütig ist. Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber. Dieses Wort langmütig besteht im Griechischen aus zwei Wörtern, einmal aus lang und einmal aus Zorn. Mit anderen Worten, der Herr hält lange seinen Zorn zurück, bis er die Erde richten wird mit Grimm im Feuer. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Das ist also der Grund. Gott vernichtet die Menschen noch nicht in seinem Zorn, weil er will, dass Menschen zu Buße kommen und gerettet werden. Wir haben also tatsächlich keinen Grund, uns zu beschweren, indem wir sagen, was verzögerst du, deine Verheißung der Wiederkunft? Nein, er ist langmütig und schenkt uns Raum, er schenkt uns Zeit zu Buße. Das heißt, für jeden neuen Tag sollten wir überaus dankbar sein und auf unsere Knie fallen und den Herrn preisen für seine Langmut, dass er immer noch bereit ist, Menschen zu retten. Er schenkt tatsächlich Zeit zu Buße. Je mehr Zeit er sich lässt, wiederzukommen, desto mehr Zeit zu Buße. lasst mich hier auch noch etwas dazu sagen, denn Unwissende verdrehen diesen Text hier wie auch andere Stellen in der Schrift, und zwar gegen die kostbare und ja biblische Lehre der Erwählung. Sie sagen nämlich, hier heißt es doch, der Herr will nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass sie alle zur Buße kommen. Also nichts mit Erwählung. Gott wartet einfach auf alle Menschen, er will, dass alle zur Buße kommen. Nun, dieses falsche Verständnis liegt unter anderem auch an der Übersetzung. Hier steht, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, so steht das in der Elberfelder. Das Wort irgendwelche hier im Griechischen, das klingt so, als stünde hier, Gott will eigentlich, dass überhaupt niemand verloren geht. Die Sache ist nur die, das Wort irgendwelche, das griechische Wort ist dasselbe, das in Vers 9 benutzt wurde, wo es heißt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Das Wort, das hier mit einige übersetzt wird, wird jetzt später übersetzt mit irgendwelche. Das Wort kommt dann auch noch ein paar Verse später vor, wo Petrus über Paulus spricht, Vers 16. Wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, in diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen. Also dasselbe Wort, das wie irgendwelche oder das hier anders übersetzt wird, heißt hier dann plötzlich wieder einige oder gewisse oder manche. Das ist auch die Hauptbedeutung dieses Wortes. Man kann also richtig übersetzen, Gott ist geduldig euch gegenüber, langmütig euch gegenüber, weil er nicht will, dass gewisse, manche, einige Menschen nicht verloren gehen, sondern dass sie alle zu Buße kommen. Ich würde hier einfach übersetzen, weil er nicht will, dass welche verloren gehen, sondern dass sie alle zu Buße kommen. Es ist schlichtweg falsch, wenn manche Übersetzungen so weit gehen wie Neue Leben-Übersetzung, da heißt es, nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat, denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Wo hat man das her? Nun, selbst wenn man jetzt übersetzungstechnisch das nicht anerkennen würde, dann kommt zugleich der andere Einwand und heißt, ja, aber es heißt doch hier, sondern er will, dass alle zu Buße kommen. Ja? Haben wir das doch klipp und klar. Nun, auch hier muss man darauf achten, dass man die Bibelworte nicht aus dem Kontext reißt, denn wen meint Petrus denn hier mit alle? Auf wen wartet Gott langmütig, damit sie alle Buße tun? Er sagt es hier ganz konkret, achtet darauf, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass welche verloren gehen von euch, sondern dass alle zu Buße kommen. Petrus spricht hier von Langmut euch gegenüber. Gott ist uns gegenüber langmütig, weil er nicht will, dass von uns irgendeiner verloren geht, sondern dass wir alle zu Buße kommen. Ja, wer sind sie denn, die er hier anspricht? Er hat doch gesagt in 1. Petrus Kapitel 1, Simon, Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Es geht um die Gläubigen. Er sagt, diesen zweiten Brief habe ich euch schon geschrieben, Geliebte. 2. Petrus 3, Vers 1. Ja, wer ist denn adressiert in dem ersten Brief? 1. Petrus, Kapitel 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind. Mit wem spricht Petrus? Er spricht mit den Auserwählten. Wem gegenüber ist Gott langmütig und wartet darauf, dass sie alle zu Buße kommen? Den Auserwählten. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, das auserwählte Geschlecht Gottes. Und er wartet, bis der Letzte, den er retten will, zum Glauben kommt. Und dann wird er erscheinen zum Gericht. Petrus sagt nicht, Gott will irgendwelche Menschen retten. Und dann ist er ganz gespannt und wartet darauf, wer sich für ihn entscheiden wird. Nein, eine bestimmte Anzahl von Menschen, die erwählt wurden, schon vor Grundlegung der Welt, ehe es überhaupt die Zeit gab. Er wartet auf sie. Er ist langmütig ihnen gegenüber. Er ist geduldig. Und wenn der Letzte gerettet ist, wird er kommen, mit seinem Zorn die Erde zu vernichten. Gott ist also nicht gleichgültig. Er ist nicht vergesslich. Er ist nicht unfähig. Es liegt auch nicht an Bequemlichkeit oder gar an Treulosigkeit. Es liegt einzig und allein an seiner Freundlichkeit, dass er noch nicht erschienen ist zum Gericht. Denn jeder Tag ist ein Tag zur Buße. Er kommt deshalb nicht rascher, weil er Menschen noch zu Buße leiten will. Siehst du die Freundlichkeit, die Langmut, die Geduld des Herrn? Bevor er kommt zum Gericht, müssen seine Auserwählten kommen zur Buße. Er will, dass sie alle zur Buße kommen. Und so kommen wir nun auf uns zu sprechen, nachdem wir das alles gehört haben. Sag, gehörst du zu denen, denen der Herr gegenüber langmütig ist und denen er diese Zeit der Buße eingeräumt hat, denen er diese Zeit zur Buße geschenkt hat in seiner Gnade? Also meine Frage ist konkret, bist du zur Buße gekommen? Denn darauf wartet er, dass sie alle zur Buße kommen und keiner verloren geht. Sage, bist du zur Buße gekommen? Oder lebst du hier und heute unbekümmert in deinen Sünden, so wie diese falschen Christen, die Irrlehrer? Erwartest du nicht mehr mit Furcht und Zittern und mit heiliger Freude seine Ankunft? Und darum ist da keine Reue, kein Wein über deine Sünde, keine Umkehr davon, keine Hinwendung zum Herrn, kein Gehorsam. Ein jeder von uns, der wirklich zu denen gehört, auf die der Herr wartet, sie werden sich auszeichnen durch wahre Buße, wahre Reue und Abkehr von Sünde. Was ist Buße? Der Puritaner Thomas Watson hat ein wunderbares Buch darüber geschrieben, es heißt Die Lehre der Buße, kann man sich kaufen, auch auf Deutsch. Und er definiert Buße so. Er sagt, Buße ist eine Gnade des Geistes Gottes. Also Gott bewirkt das im Herzen eines Menschen. Es ist eine Gnade des Geistes Gottes, durch die ein Sünder innerlich gedemütigt und sichtbar gebessert wird. Und er beschreibt dann in seinem Buch, was Buße dann jetzt dann konkret angewendet bedeutet. Und er sagt, zunächst einmal geht es darum, seine Sünde vor Gott zu erkennen, dass man schuldig vor Gott ist und dass man seinen gerechten Zorn verdient. Und dann eine aufrichtige, tiefe Trauer darüber zu empfinden, über diese Sünde und sich von Herzen zu bereuen und sich aufrichtig dafür zu schämen. Und dann dem Herrn seine Sünde im Gebet zu bekennen und auch den Menschen, an denen man Unrecht getan hat. Und dann durch Gottes Gnade tatsächlich eine Veränderung zu erleben, indem man die Sünde, die man vorher getan hat, jetzt hasst und verabscheut und sie nie wieder tun will. Sich von dieser Sünde abzuwenden, diese Sünde zu verlassen und sich praktisch zu bessern. Zu bessern. Sich radikal zu reformieren im Leben. Buße ist eine Gnade des Geistes Gottes, durch die ein Sünder innerlich gedemütigt wird, wo man nicht mehr stolz auftritt, sondern demütig, innerlich gedemütigt von Herzen und dann sichtbar gebessert wird. Sagt, ist diese Gnade des Geistes, diese Gnade des Geistes bei dir zu finden? Ich frage dich nicht, ob du dich vor einigen Jahren mal bekehrt hast. Ich frage heute, ob diese Gnade des Geistes bei dir zu finden ist, dass du wirklich zur Buße kommst. Denn wer zur Buße kommt, wird in der Buße bleiben. Ist da immer noch Einsicht und Trauer, innerer, herzlicher Zerbruch, Scham über deine Sünden und wahre Demütigung? Sag, ist da wahre Veränderung, Besserung, ein Bekenntnis, wahre Umkehr in der Kraft des Herrn von der Sünde? Ihr Lieben, das ist, was wir uns fragen müssen. Wie Luther sagte, dass das ganze Leben eines Christen Buße sei. Tust du heute Morgen Buße? Durch den Geist des Herrn, durch seine Gnade, tust du neu Buße? Denn Christus sagt in Offenbarung 3, Vers 19, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Wahre Buße ist mit Eifer verbunden. Eifrig. Ich will umkehren. Ich will mich bessern. Nicht aus meiner Kraft, sondern durch die Gnade des Herrn. So lasst uns nun demütig und lasst uns bußfertig an den Tisch des Herrn treten und ihm danken, dass er uns durch die Gnade seines Geistes uns Buße schenkt zur Vergebung unserer Sünden. Lasst uns ihn preisen, wie langmütig er uns allen Erwählten gegenüber ist. Dass, obwohl wir fallen, er uns wiederherstellt zu Buße. Und lasst uns daran denken, was es ihn gekostet hat, solch eine Langmut mit uns zu haben, solch eine Geduld, dass der Zorn Gottes nicht sogleich über uns kommt, sondern er uns Raum gibt zu Buße und wartet. Lasst uns ihn preisen für seine Langmut mit uns. Lasst uns ihn preisen für seine große Liebe, die er am Kreuz zu uns erwiesen hat. Und lasst uns von Herzen ein jeder Buße tun. Gelobt sei unser mächtiger und ewiger Erlöser, unser Herr Jesus Christus. Amen.